Wie Marika schon gesagt hat, wir starten heute in die Reihe Jünger wird man unterwegs. Und dieser Titel lässt mich immer so ein bisschen lächeln, weil ich ihn so treffend finde und weil er so treffend beschreibt, was Jüngerschaft ist. Es hat damit zu tun, auf dem Weg zu sein. Es geht nicht irgendwie darum, hinter verschlossenen Türen ausgebildet zu werden und dann irgendwann geht's mal los. Auf dem Weg Jesus nach werden wir ausgebildet. Und dieser Titel ist mir zuerst bei einem Buch von Dallas Willard begegnet. Das heißt einfach, Jünger wird man unterwegs. Und dieses Buch beschreibt einige Grundlagen von Jüngerschaft. Das hat mein Denken von Jüngerschaft auch stark geprägt. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Ich finde es stark, was Lea erzählt hat und noch viel mehr, viel stärker, was sie macht, was sie vorhat. Und ich finde, es ist ein starkes Beispiel für Nachfolge, dass sie sich von Gott rufen lässt und dass sie sich senden lässt. In neue Situationen, ein neues Umfeld und dass sie sich darauf einlässt. Und Gott segne sich dich dabei. Und darum geht es eben auch heute, ganz konkret, ein Jünger für diese Welt zu sein. Nicht nur für sich oder für die Gemeinde oder in der Gemeinde, sondern für diese Welt. Zu Beginn aber ein kleiner Rückblick. Martin hat vor 2 Wochen einiges dazu gesagt, wo ich ein bisschen einhaken will. Irgendwann wurden die Jünger dann Christen genannt. Sie wurden Christen genannt, weil die Leute waren, die sind wie Christus, die sind wie Jesus. Und wir sind ja in unserem Quartal, oder unser Quartalsthema ist Ähnlichkeit, Ähnlichkeit mit Jesus. Und da haben wir so einen Bibelvers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Warum ist das so? Warum werden wir in sein Ebenbild verwandelt? Weil Vergebung das Problem allein nicht löst. Neben unserer Schuld an Menschen und vor Gott gibt es noch ein anderes Problem. Der Mensch bleibt gleich. Vergebung an sich ändert nicht den Menschen. Wir kennen das vielleicht von uns selbst. Wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann erfahren wir Vergebung. Das bedeutet aber nicht, dass wir die gleichen Fehler wieder machen. Also es passiert uns allen. Genauso ist es, wenn wir anderen Menschen vergeben. Heißt das nicht, dass sie uns trotzdem wieder vielleicht auch auf dieselbe Weise schlecht behandeln. Und darum gibt es auch kein Zurück zum Anfang, zum Paradies. Dahin geht es nicht zurück, sondern es gibt etwas Neues. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Davon wird ganz am Ende in der Bibel gesprochen. Und damit wir dort hineinpassen, müssen wir ein neuer Mensch werden. Und das geschieht eben dadurch, dass wir in Jesus Ebenbild verwandelt werden. Und das geschieht durch Jüngerschaft oder Nachfolge, was ja das Gleiche beschreibt. Wir laufen Jesus hinterher, wir folgen ihm nach. Und immer mal wieder höre ich so Aussagen wie, ja, Jüngerschaft ist für mich jetzt gerade nicht dran. Bei mir geht es erstmal darum, bei Jesus zu sein oder Ähnliches. Und es ist typisch für das, was manchmal unter Jüngerschaft verstanden wird. So Jüngerschaft heißt losgehen, heißt rausgehen. Jüngerschaft ist für alle, die wirklich voll im Glauben stehen, die voll im Saft sind. Und das kippt leicht in Aktivismus. Wir hier sind das Bodenpersonal, Gott ist da oben und wir sind seine Gesandten, aber das Ganze verkürzt Jüngerschaft. Jesus geht es um Gemeinschaft mit dir. Er hat Bock auf dich als Mensch mit Haut und Haar, mit deiner Geschichte. Und Jüngerschaft heißt nicht losgehen für Jesus, sondern es heißt unterwegs sein mit Jesus. Ich nerve manchmal damit, dass ja irgendwie alles zu Jüngerschaft gehört. Aber das ist letztendlich der Weg der Jesus-Bewegung. Jesus hat eine Bewegung gegründet, eine Bewegung von Jüngersein. Angefangen vor knapp 2000 Jahren bis heute und in die Zukunft. Es gibt keinen anderen Weg als Jüngersein bei Jesus. Das ist Gottes Plan für diese Welt und um in die neue Welt zu kommen. Und um das ein bisschen genauer zu erklären, was ist ein Jünger? Ein Jünger lernt bei Jesus, wie Jesus zu leben. Ein Jünger lernt bei Jesus, wie Jesus zu leben. Und dabei sind wir als Lerngemeinschaft unterwegs. Wir lernen von Jesus und voneinander. Martin sagte auch bereits, Jesus hat vom Evangelium des Reichs Gottes gepredigt. Jesus' Botschaft ist, Gott ist jetzt nahe, sein Reich strahlt in unsere Welt. Ein anderes, ein neues Leben ist jetzt möglich. Mit dieser Botschaft ist Jesus aufgetreten. Und als Christ, als Jünger, da tauchen wir dort ein und wir lernen von Jesus ein interaktives und ein synchrones Leben mit Gott. Also mit Gott im konstanten Austausch zu sein und daher auch nach Gottes Willen und aus seinen Möglichkeiten und Perspektiven zu leben. So gewinnt er heute Gestalt in uns. Und dadurch wird die Kultur des Reiches Gottes durch uns in dieser Welt erfahrbar. Jesus gibt seinen Jüngern damals und auch uns heute einen Auftrag, bevor er die Erde verlässt. Und er macht deutlich, durch euch sollen die Menschen mich sehen. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der sogenannte Missionsbefehl in der klassischen Luther-Übersetzung. Vielleicht haben das einige so auch genau im Ohr. Wir sollen hingehen, wir sollen zu Jüngern machen, wir sollen taufen, wir sollen lehren. Das ist wie eine Aufzählung von Dingen, die wir machen sollen. Das Problem ist, die griechische Grammatik passt nicht ganz dazu. Und da wäre folgende Formulierung ein bisschen besser oder passender. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und indem ihr sie lehret, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und so wird ein bisschen anderer Schuh draus. Unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und das tun wir, indem wir taufen und lehren. Und es wird nochmal deutlich, Gottes Plan konzentriert sich auf Jüngerschaft. Durch uns will er Menschen in seine Gegenwart führen. Und in unserer Gemeinschaft sollen sie von Jesus und von uns lernen. Ich habe schon in manchen Gemeinden oder von manchen Leuten gehört, dass es der alleinige Fokus darauf lag, dass Menschen sich bekehren. Es ist ja auch schließlich wichtig, dass Menschen zum Glauben kommen. Allerdings, wenn nur das zählt, dass ein Mensch sich bekehrt, dass er an Jesus anfängt zu glauben und danach nichts mehr kommt, dann ist das auch schief. Die Bekehrung ist wichtig. Wir bekennen uns zu Gott, zu Jesus Christus. Aber das ist nicht das Ziel. Es ist der Anfang. Denn dann geht es ja darum, als Jünger zu leben und zu lernen. Und schließlich sollen wir eben in das Ebenbild von Jesus verwandelt werden. Denn Gottes Gedanke war immer die Jesusbewegung, eine Jüngerschaftsbewegung. Und die Bewegung soll sich multiplizieren. Und dazu müssen Menschen nicht irgendwie in den Dunstkreis addiert werden, sondern sie müssen selbst Jünger werden und in diesen Auftrag eintauchen. Und dennoch kann dieser Auftrag uns schnell überfordern, wenn wir da an uns und unsere Möglichkeiten denken. Und ich finde ermutigend den Rahmen, den Jesus hier setzt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat die Macht. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sind eben nicht allein. Und ich finde auch ermutigend, was Jesus in Johannes 15, Vers 5 sagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringe ich reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Die Grundlage für unsere Wirksamkeit ist Jesus und unsere Verbindung zu ihm. Denn das Geheimnis des Jüngerseins ist nicht die Jüngerin, sondern ihr Meister. Denn das Geheimnis des Jüngerseins ist nicht der Jünger, sondern sein Meister. Mir nimmt es auch Druck, dass ich weiß, es ist Gottes Sache, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich bin nicht der, der das machen kann oder muss. Gott will uns dazu gebrauchen. Das ist so. Und dazu kommen wir gleich auch nochmal mehr. Aber vorher hole ich noch etwas aus. Ich bin manchmal etwas frustriert, dass nur wenige Menschen zum Glauben kommen oder ich das zumindest so wahrnehme. Aber es dauert oft sehr lange. Vielleicht ist man mit jemandem seit Monaten auch oder Jahren unterwegs, man spricht immer wieder über den Glauben, aber gefühlt geschieht nichts oder kaum etwas. Oder ich merke es zumindest nicht. Kennt ihr diesen Frust auch? Mir hat dabei ein Tool geholfen, das Ganze besser zu verstehen und woran das liegen kann. Das ist die Engelskala. Vielleicht kennt die jemand auch. Direkt vorweg ist es jetzt nicht entscheidend, was da genau in den Spalten steht. Und darum geht es mir auch gar nicht. Kurze Erklärung. Es gibt einen negativen Bereich und einen positiven Bereich. Negativ, das bedeutet, das ist einfach die Zeit vor der Bekehrung. Und positiv, das ist die Zeit nach der Bekehrung. Und bei Null, da findet die Bekehrung, also der Glaube an Jesus, die Wiedergeburt statt. Wie gesagt, um den Inhalt geht es mir jetzt gar nicht. Dazu ist die Skala auch ein bisschen zu einfach gehalten. Die Realität ist einfach komplexer. Und es wirkt in den Stufen so ein bisschen auch irgendwie wie so ein Levelaufstieg, so strikt linear. Und da wäre vielleicht eine andere Darstellung ein bisschen besser. Genau. Warum ich euch diese Skala zeige, ist, weil sie mir etwas verständlich gemacht hat, dass es nicht nur 1 und 0 gibt. Es gibt nicht nur, da glaubt jemand an Jesus oder da glaubt jemand nicht an Jesus, sondern es gibt auch ganz viel dazwischen. Und es gibt Menschen, die machen vielleicht auf Jesus Schritte zu, aber sie kommen von einer Position, wo sie sehr weit weg von ihm sind. Und dann dauert das und dann ist das Ganze ein Prozess. Das zum Glauben kommen ist ein Prozess. Es geschieht nicht einfach nur jetzt. Manchmal schon, aber oft ist es einfach ein Weg. Und das braucht eben auch Zeit. Und das hilft uns, oder mir zumindest, so ein bisschen auch gelassen dabei zu sein, zu wissen, okay, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, weil es ein Prozess ist, weil es vielleicht verschiedene Wege, verschiedene Schritte sind, die zu gehen sind. Ich habe bereits im Newsletter angekündigt, dass es auch ein bisschen praktisch werden soll. Und dabei bringt uns 1. Petrus 3 auf die Spur. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Kurz gesagt, wir sollen so leben, dass wir darauf angesprochen werden und so von unserem Glauben an Jesus berichten. Unser Leben soll auffallen. Man kann positiv oder auch negativ auffallen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen eher durch das auffallen, wogegen sie sind. Und das wirkt auf mich zumindest recht negativ. Ja, wir dürfen Gegensachen sein und wir dürfen und müssen vielleicht auch an mancher Stelle Stellung beziehen. Aber ich glaube, grundlegend auffallen sollten wir dadurch, wie wir Menschen begegnen. Und zwar so, wie Jesus das tat. Liebend. Die Art, wie wir uns verhalten, wie wir Menschen begegnen, damit sollen wir auffallen. Positiv. Und für mich ist das in der Geschichte ganz deutlich geworden, die mir Milena letzte Woche erzählt hat. Sie hat einen Lieblingskollegen, mit dem sie super zurechtkommt und wo sie echt gut zusammenarbeiten und sich einfach gut verstehen. Und Milena fragt sich schon manchmal, ist der vielleicht Christ? Und dann erzählt er, dass er auf ein Konzert geht. Und Milena fragte nach, was für ein Konzert ist das und so. Und er meinte so, es ist so ein christliches Konzert. Es stellt sich raus, er ist Christ. Und er dachte aber auch bei Milena, ja, vielleicht ist sie ja auch Christin. Jesus will in dieser Welt durch uns Gestalt gewinnen. Und ich finde diese Geschichte, dieses Erlebnis dafür total passend. Weil wenn wir uns darauf einlassen und so leben, dann wird das sichtbar. Ja, man kennt vielleicht nicht, dass das ein Christ ist, aber es fällt auf, dass sich jemand anders verhält als die anderen. Manchmal ist es auch so, dass wenn Fragen kommen, wir gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich erzählen sollen. Ich glaube, es ist immer gut, von uns zu erzählen, von meinem Glauben, von mir zu erzählen. Es geht nicht darum, irgendwelche Glaubenswahrheiten oder theologischen Antworten zu geben oder Diskussionen zu führen, sondern einfach das, wie ich Gott erlebe. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Wenn man das vielleicht nicht so gewohnt ist, dann redet man ganz viel, aber trifft irgendwie vielleicht den Punkt nicht. Und deshalb wollen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, da mal ein paar Gedanken zuzumachen. Ihr seht ein paar Fragen und sucht euch mal eine Frage aus, wo ihr euch ein paar Gedanken dazu machen wollt. Überlegt mal, was könnt ihr darauf antworten, was könnt ihr da jemandem erzählen, ganz kurz und prägnant. Ihr könnt die Karten auf eurem Tisch, auf euren Stühlen nehmen, um vielleicht eine Notiz zu machen, oder macht es ins Handy. Genau. Ich sehe zwar noch manche schreiben, aber ich mache trotzdem einmal weiter. Ihr könnt gerne noch nach dem Gottesdienst darüber nachdenken oder vielleicht auch zu Hause, nehmt das ruhig mal mit. Oder ihr kommt vielleicht gleich nach dem Gottesdienst darüber ins Gespräch. Was ist deine Antwort vielleicht auf diese Frage oder auf jede Frage? Wir wollen die Ähnlichkeit von Jesus widerspiegeln in diese Welt hinein. Und das tun wir, indem wir die Kultur des Reiches Gottes leben. Wir sind aufgerufen, Kultur zu setzen und diese Kultur in dieser Welt zu verändern. Und das machen wir eben, indem wir die Werte Gottes leben und sie einbringen, da wo wir sind. Wir sind gesendet in diese Welt. Und dazu zwei Fragen. Wo bist du in der nächsten Woche alles unterwegs? Welchen Leuten begegnest du, in welchen Settings bist du? Und die zweite Frage ist, hat das Reich Gottes Grenzen? Nein, das Reich Gottes hat keine Grenze. Das ist da, das Reich Gottes ist da, wo du bist. Da ist Jesus und da kann sein Reich sichtbar und erlebbar werden, da wo du bist. Und die Menschen, denen du begegnest, die werden davon in unterschiedlicher Intensität etwas abbekommen. Vielleicht der Arbeitskollege, den du ermutigst. Oder vielleicht die Nachbarn, denen du irgendwie mit Herz begegnest. Vielleicht erlebst du deine Familie. Und wenn wir kurz darüber nachdenken, in welchen Settings wir alles sind und wo Leute das erleben können, ist das nicht schlecht, welche Möglichkeiten wirklich Jesus allein durch dich hat. Aber jetzt denken wir einmal größer. Wie viele Möglichkeiten hat Jesus erst durch seine weltweite Bewegung, durch alle Christen auf der Welt? Das sind unzählige. Jesus ist in allen Settings, in denen wir leben können, durch irgendeinen Jünger und eine Jüngerin vertreten. Und er hat unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil wir an den verschiedensten Plätzen sind. Und um das ein bisschen greifbar zu machen, habe ich hier 7 Umfelder, die in unserer Kultur bedeutend sind. Das ist die Wirtschaft, die Politik, Kultur und Sport, Familie, Freundschaft, Nachbarschaft, Religion, Medien, Bildung. Jesus will in all diese Bereiche hineinwirken. Und er will, dass überall dort die Kultur des Reiches Gottes Einzug erhält und Menschen in diese Kultur mit hineingenommen werden. Und das will er durch uns, also durch alle Christen. Und als Einzelne können wir natürlich nicht überall aktiv sein. Und das ist auch vollkommen okay und darum geht es ja auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir dort hinein investieren, wo wir hingesandt sind. Aber dass wir eben auch dort nicht investieren, wo wir nicht hingesandt sind. Noch ein Gedanke dazu. Es ist gut, dass wir uns dort investieren, wo wir hingesandt sind, in dem Bereich, in dem Umfeld. Ich glaube aber auch, dass es genauso gut ist, auch noch weiter zu streben. Stellen wir uns mal vor, was passieren würde, wenn in der Wirtschaft ganz viele Chefs und Firmenleiter Christen wären und die Kultur des Reiches Gottes leben würden. Stellen wir uns vor, wenn wirklich viele Spitzenpolitiker diese Kultur leben würden. Und in all den anderen Bereichen. Wie würde dann unser Land aussehen? Wie würde dann die Welt aussehen? Ich glaube, es wäre eine bessere Welt. Wir sind in diese Welt gesandt, auch als Gemeinde. Und wir leben das auch. wir laden ein und wir sind offen oder wollen, dass gerne auch Leute dazukommen beim Gottesdienst, in Kleingruppen, beim jungen Erwachsenen-Impact, beim Teenkreis. Und vor allem haben wir aber auch konkrete Angebote, die in die Stadt wirken oder besonders auch in diesen Stadtteil hinein. Kaffeevielfalt, die Krabbelkäfer, Fußball im Viertel, die Ranger. Und wir haben Projekte wie die Lego-Bautage oder das Abenteuercamp. Und das Abenteuercamp steht jetzt auch in der ersten Ferienwoche wieder an. Und darum möchte ich dich nochmal herausfordern. Mach dir ins Handy eine Notiz oder vielleicht auch noch auf die Karte, was du zum Weiterdenken mitnehmen willst. Willst du dir vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, was du erzählen kannst, wenn du nach deinem Glauben gefragt wirst, wenn sich die Gelegenheit bietet? Oder willst du vielleicht der Frage nachgehen, in welches Umfeld Jesus dich konkret sendet und wie du da die Reich-Gottes-Kultur leben kannst? Oder willst du der Frage nachgehen, ob vielleicht eins der Gemeindeangebote für diesen Stadtteil ein Platz für dich ist, wo du dich rein investieren sollst? Ich fordere dich auf, da mal dem nachzugehen. Schreib dir das vielleicht mal auf und überleg dir vielleicht in der freien Minute heute Nachmittag oder vielleicht jetzt auch gleich nach dem Gottesdienst nochmal, wo willst du nochmal nachhaken? Welcher Frage willst du nachgehen? Jesus sendet uns in diese Welt, aber er schickt uns nicht einfach weg und sagt, so, jetzt macht ihr mal. Er geht mit und er geht voran. Und dabei sind wir nicht auf uns gestellt, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Amen.